Ja, aber vielleicht fällst du hin und dann liegst du da einfach mal. Ja, und? Und dieses ständige, man muss immer gucken, dass man glücklich ist und hier und da was zu sagen, nein, natürlich, manchmal ist es so nicht. Aber das braucht man auch, weil wir leben oft in einer Gesellschaft, wo dieses ständige Funktionieren alles, nein, es funktioniert eben auch manchmal nicht und nur dadurch merken wir, dass es schon vorher nicht funktioniert hat. Ja. Man will ja dahin kommen, dass man, wenn man sich so als sein Leben so vorstellt, wie so eine Zwiebel mit ganz vielen Schalen und dann fallen so die Schalen ab und man kommt zu dem Kern, da möchte ich gern hin und es ist ja auch schön zu sehen, wo ist wirklich das Innere. Das ist ein langer Weg dahin, eine lange Reise und die hat viele Facetten, aber man darf es auch als Abenteuer begreifen, sich auf diese Reisen zu machen und in sich selbst auch ganz, ganz unterschiedliche Räume zu betreten, die man auch in sich hat.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Road to Glory. Mein heutiger Gast ist Jeanette Hein, die ihren Durchbruch 1998 neben Iris Berben in der Kinokomödie Frau Rettich, die Czerny und ich feierte. Seitdem wirkte sie bereits in weit mehr als 100 Kino- und TV-Produktionen mit. Unter anderem diverse Male im Tatort, in Babylon Berlin und Der Palast. Weitere Meilensteine ihrer Karriere, Honig im Kopf, Werk ohne Autor, Lindenberg, Mach dein Ding oder die Amazon Prime-Serie Luden. Jetzt ist Jeanette Hein auf Disney Plus in Die junge Frau und das Meer als Mutter von Trudy Ederle zu sehen. Einer legendären US-Sportlerin, die 1926 als erste Frau in Rekordzeit den Ärmelkanal durchschwamm. Wir sprechen über den Zauber der frühen Morgenstunden, Urängste, ihre Kindheit wie in Bullabü, eine Gesellschaft, in der wir gefälligst stets funktionieren und glücklich sein sollen, Mut, Stille als Krafttankstelle, die fünf Tibeter und ihre erste große Rolle in einer Hollywood-Produktion. Jeanette Hein verrät, warum sie keine Angst vor der eigenen Vergänglichkeit hat, wieso Disziplin für sie heute nicht mehr langweilig oder spießig, sondern etwas Großartiges ist, warum sie sich grundsätzlich nie mit anderen Frauen vergleicht und weshalb sie seit vielen Jahren Single ist. Hast du meinen Podcast bereits abonniert? Dann freue ich mich riesig. Falls nicht, dann hole das doch bitte jetzt nach, damit du in Zukunft garantiert keine neue Folge mehr verpasst. Und jetzt wünsche ich dir inspirierende Unterhaltung und ganz viel Spaß mit Jeanette Hein.
Du hörst Road to Glory. Als Journalist mit 20-jähriger Berufserfahrung hat Alexander Nebe hunderte von Interviews mit nationalen und internationalen Stars geführt. Unter der Überschrift Deine persönliche Erfolgsstory spricht er hier in seinem Podcast mit inspirierenden Prominenten über Erfolg, prägende Wendepunkte und Lebensweisheiten. Gute Unterhaltung mit einer neuen Folge von Road to Glory mit Alexander Nebe.
Liebe Jeanette Hein, herzlich willkommen bei Road to Glory.
Hallo.
Wann hast du zuletzt so einen intensiven Traum gehabt, dass du dich noch am nächsten Morgen an zumindest Fragmente dieses Traums erinnern konntest?
Heute. Also und gestern und vorgestern und Tage davor. Also ich kann mich sehr gut erinnern. Und ich habe eine Sache festgestellt, wenn ich zum Beispiel von was träumen will und ich mir abends das wünsche und mir überlege, wo wäre ich gerne, dann funktioniert das hervorragend. Also vielleicht nicht immer, aber ich kann das beeinflussen. Und morgens erinnere ich mich meistens dran und habe dann auch irgendwie oft einen sehr fröhlichen Vormittag, obwohl ich noch überhaupt nichts gemacht habe, weil das alles noch aus der Nacht kommt.
Träumst du demnach auch sehr viele schöne Sachen? Weil ich muss leider sagen, dass ich mich häufig eher an die unangenehmen Träume erinnere. Wenn ich zum Beispiel gemeine Erinnerungen an meine Abiturprüfung in Geschichte hatte, wo ich total versagt habe und nur 3 Punkte hatte, das kommt jetzt immer noch mal wieder hoch. Erinnerst du dich eher an positive oder auch mal an unangenehme Träume?
Also das, was du gerade gesagt hast, verstehe ich total. Ich mache schon auch ich habe Mathematik mit 1 Punkt abgelegt, ja, also den musste ich schaffen und mein Mathelehrer hat damals gesagt, du Jeanette, glaub du bloß nicht, dass ich dir diesen 1 Punkt schenke, ja, in München und dann habe ich für diesen 1 Punkt gekämpft und das träume ich manchmal. Also ich mache schon in regelmäßigen Abständen, komme ich in die Schule und dann heißt es, ja, wir schreiben jetzt gleich Mathe und ich sage, wie, wir schreiben jetzt gleich Mathe, so, ja. Also das passiert mir, daran erinnere ich mich auch, aber grundsätzlich muss ich sagen, dass ich Träume habe, die träume ich seit Jahrzehnten. Also es gibt Orte, die besuche ich seit Jahrzehnten, oft mit denselben Menschen auch und träume diese Geschichte, ich will nicht sagen weiter, aber da gibt es wie ein Parallelleben, dass man wirklich manchmal dahin kommt und weiß, irgendwo gibt es diesen Ort mit diesen Menschen und da begegne ich denen.
Schreibst du denn oder hast du mal eine Phase gehabt, wo du ganz besonders intensive Träume auch aufschreibst am nächsten Tag oder am nächsten Morgen? Weil Fakt ist ja, beim Aufwachen hat man noch Details im Kopf, aber wenn man dann in den Tag reinstartet, vergisst man auch diese Details meistens. Gab das mal bei dir eine Phase, wo du das spannend gefunden hast und das dokumentiert hast?
Also ich schreibe schon gerne so für mich Geschichten und wahrscheinlich kommen da auch Fragmente von Träumen vor, aber ich habe jetzt meine Träume dadurch, dass ich sozusagen diese Welt immer wieder auch betreten kann und hatte ich so nie das Gefühl, dass ich das jetzt aufschreiben muss, um es quasi festzuhalten, um mich daran zu erinnern. Das habe ich nicht gemacht, aber ich schreibe gern. Aber ich könnte mir vorstellen, machst du das denn, dass du?
Ich habe das mal versucht. Ich habe das versucht. Das Problem ist, ich bin meistens zu schlaftrunken. Also das ist ja so, dass man sich an die Details später nicht mehr erinnern kann. Zumindest ging das mir immer so. Also ich muss mich dann zwingen, Zettel und Stift neben dem Bett liegen. Und das habe ich mal probiert. Aber dann hat sich auch mein Partner beschwert, was ich jetzt hier Licht anmache. Und so, deswegen habe ich das schnell wieder aufgegeben, die Geschichte. Aber es ist spannend, weil ich finde das, darüber könnte man eine eigene Folge machen. Aber ich finde das immer sehr schön, auch mit Prominenten über dieses Thema zu sprechen, weil Träume ja sehr viel auch über unser Unterbewusstsein verraten. Wann bist du heute Morgen aufgestanden, liebe Jeanette?
Heute war ich so gegen 6 bin ich aufgestanden.
Ist das deine Wohlfühlzeit oder ist das eher überwindungsmäßig bei dir, dass du dann auch schon aus dem Bettchen kommst?
Ich drehe ja jetzt seit 4 Monaten und dadurch ist es meine Zeit, in der ich so aufstehe. Ich hatte mal eine Zeit, als meine Tochter recht klein war, wo ich gemerkt habe, dass ich einfach, wenn man so den Tag sich als Torte vorstellt, habe ich so gemerkt, ich brauche für mich ein Stück, wo absolute Stille ist, wo mein Kind schläft, damals hatte ich noch einen Hund, wo der Hund schläft, wo einfach alle schlafen, am besten auch die Nachbarn und ganz Berlin und überhaupt. Und da ist mir das so zufällig passiert irgendwann, wie es so ist, du schläfst als Mama irgendwann mal so ein zwischen 9, 10 und dann bin ich so zwischen 4, 5 wach geworden und dann aber auch wach geblieben und habe gemerkt, dass diese Zeit für mich wirklich eine ganz große Kraft hatte und auch Magie, weil die Seele noch, also was du gerade so beschreibst, du bist schlaftrunken, ist ja eigentlich ein wunderschöner Zustand. Ne? Man wacht auf und der Untermieter im Oberstübchen, so rum, genau, der hält einfach noch die Klappe, ja. Also ja. Es ist einfach Stille. Und da habe ich eben einfach gemerkt, dass meine Gedanken sehr positiv waren, dass ich abgedriftet bin, irgendwie in Welten oder Ideen mir kamen, die so völlig wie aus dem Nichts, aber so ganz leicht und spielerisch waren und habe richtig gemerkt, dass diese Morgenstunden unfassbar wertvoll sind in ihrer ganz ureigenen Kraft, die sie haben. Und habe das dann lange Zeit auch gemacht, habe mir das irgendwann, auch als man dann älter geworden ist, habe ich das dann auch mal wieder aufgehört und habe vor kurzer Zeit ein Buch entdeckt, nämlich den 5-Uhr-Club vom Robin Sharma. Und dachte mir so, ui, jetzt lese ich das doch mal nach. Ich habe das mal vor ein paar Jahren gemacht und habe das so das ist entstanden so aus dem Nichts heraus oder aus meiner Sehnsucht, so eine Stille zu haben für mich, was er so schreibt, und fand es absolut faszinierend. Kennst du das Buch?
Nee, aber ich finde das ganz spannend. Ich würde mir das auf jeden Fall besorgen.
Ja, weil und er beschreibt eben ganz genau, was eigentlich morgens passiert in den Morgenstunden. Er wiederum ist dann sehr, also wie soll ich sagen, der strukturiert dann diese Morgenstunde ziemlich durch. Er sagt also, steh auf und bevor du irgendwas anderes machst, ja, vielleicht kurz aufs Klo gehen, keine Ahnung, beweg dich 20 Minuten, ja, oder meditier 20 Minuten und setz dich hin und schreib, also vielleicht deine Träume oder was auch immer, was so aus dir rauskommt. Und der hat da so eine ziemliche Struktur drinnen. Und ich muss aber sagen, dass ich so viel wiedererkannt habe, was er beschreibt, was es mit einem macht. Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass ich dann gleich jetzt diese Stunde dann wieder auch so klar eingetaktet habe. Da gibt's auch, glaube ich, eine App, die er da vorschlägt, also die er entworfen hat. Aber trotzdem habe ich gemerkt, jetzt auch beim Drehen, wir waren jetzt ein paar Monate in Krakau, ich habe eine Wohnung gehabt mit einem unglaublich schönen Blick auf einen Platz und um 5 Uhr waren dann nur die Tauben. Und trotzdem kam dann schon, schälte sich so langsam die Sonne raus, weißt du, und es ist eine Poesie. Und ich habe mir, also ich, manchmal natürlich, klar, wenn ich jetzt viel arbeite, habe ich auch länger geschlafen, aber ich will gerne, das ist jetzt meine Idee, auf die ich mich freue, wenn ich fertig bin mit Drehen, das ist jetzt bald, dass ich dann wirklich wieder regelmäßig anfange, um 5 Uhr aufzustehen. Und dann kann man ja wirklich, wenn man so merkt, der Akku ist total leer, mal Mittagsschläfchen machen, so ein ganz kurzes.
Ich werde später mit dir auch noch über das Thema sprechen, dass du ja auch als Privatmensch es sehr genießt, Oasen der Ruhe für dich zu haben, dass du einfach auch Auszeiten vom Alltag brauchst und dafür auch gerne allein bist. Finde ich auch ein sehr spannendes Thema. Jeanette, du spielst in der Disney-Produktion Die junge Frau und das Meer eine in meinen Augen sehr wichtige Nebenrolle, nämlich die Mutter von Trudi Ederle. Und die ist eine ganz besondere Frau. Die ist nämlich im Jahr 1926 als erste Frau im Alter von 20 Jahren durch den Ärmelkanal zwischen und Dover geschwommen und hat damals den von einem Mann aufgestellten Weltrekord um 2 Stunden unterboten. Also die Frau war eine Pionierin im Damenschwimmsport, hat die Rolle von Frauen im Sport maßgeblich geprägt, für immer verändert und damit eben auch viele Frauen und auch Mädchen inspiriert. Welche Frauen oder welche starken Frauen haben dich als junge Frau inspiriert? Welche Frauen hast du bewundert, als du Teenager, als du 20 warst?
Ah, das ist eine tolle Frage. Ah, da muss ich wirklich nachdenken.
Ja.
Kennst du das, wenn man so eine Frage gestellt bekommt und man das ist überhaupt nicht, was ja auch toll ist, weiß das überhaupt nicht und dann sind natürlich
ist gemein
diese,
manchmal.
Nein, ich finde es gar nicht gemein. Ich merke nur, dass das Zimmer, weißt du, es ist so wie Zimmer, wo du, was du in dir hast, ja, aber wo du sagst, verdammt, wo habe ich jetzt den Schlüssel hingelegt oder habe ich, weißt du, wo ist der? Ich muss doch da jetzt irgendwie rein. Deswegen
du,
weiß ich gar nicht.
Vielleicht fällt es dir ja im Laufe des Gesprächs noch ein. Ne?
Im Laufe also, des Gesprächs ja, ein. Also ich, oh Gott, das ist eine super gute Frage und jetzt stehe ich natürlich irgendwie ein bisschen auf der Leitung.
Also es kann ja auch sein, dass du einfach auch nur für eine Schauspielerin geschwärmt hast. Das muss ja jetzt auch nicht sein, dass du jetzt für eine Wissenschaftlerin geschwärmt hast. Das kann ja auch was ganz in Anführungsstrichen Normales, Selbstverständliches sein, dass man für einen Popstar sich verzehrt hat. Sowas muss es ja auch sein. Du musst jetzt nicht irgendwie...
Genau, ich muss... ich fühle mich jetzt nicht unter Druck gesetzt, irgendwas enorm Schlaues zu sagen. Also weil du sagtest Schauspielerin, ich weiß, dass ich mir My Fair Lady mit Audrey Hepburn zum Beispiel... Diesen Film habe ich mir als junges Mädchen, habe ich mir das enorm oft angeguckt. Der My Fair Lady, Frühstück bei Tiffany, das waren so die Filme, die bei uns rauf und runter liefen, weißt du, also da hat man ja noch gewartet, dass es im Fernsehen kam.
Ja.
Oder du hattest es auf einer VHS dann
später. Ja, oh, wie wunderbar,
ja,
schöne Zeit.
Ja, wie wunderbar, genau. Und das weiß ich noch, dass diese Frau mich mit ihrer unglaublichen Zartheit, aber auch dieser gleichzeitigen Kraft und diesem wundervollen Humor, das Leben so leicht zu nehmen und trotzdem mich so tief zu berühren, das weiß ich noch. Also da kann ich auch noch alles mitsingen und es grün zu grün und auch genau. Also das weiß ich, Audrey Hepburn. Ich weiß noch, dass ich dann später sehr viel Tina Turner gehört habe und weiß auch, dass das für mich eine Frau war, die einfach, weißt du, da stand und mit dieser unglaublichen Inbrunst und Leidenschaft gesungen hat. Und dann weiß ich noch, dann jetzt erstmal gar nicht mehr so viel. Das sind jetzt die ersten beiden Frauen, was du auch angesprochen hast, an die ich mich wirklich so erinnere und wo ich sage, ja, die waren so da jetzt in der Musik und im Film.
Die dich einfach auch berührt haben, die was mit dir gemacht haben. Natürlich muss ich fragen, welche Frau inspiriert dich heute ganz besonders oder welche Frauen findest du toll als selbst erfolgreiche, tolle Frau, die mitten im Leben steht?
Vielen Dank. Das ist sehr lieb. Also ich weiß zum Beispiel, dass ich die Patti Smith, um jetzt auch, sage ich mal, bei der Musik zu bleiben, ich weiß, dass ich die vor, irgendwann mal bin ich da an der Torstraße lang gelaufen und da stand die auf der Straße und es war so irre, weil es gibt dieses eine Buch, vielleicht kannst du mir da helfen, ich weiß es nicht genau, dieses Buch, wo sie so wunderschön mit ihrem Kurzhaarschnitt, da ist sie sehr jung und hat so eine Super 8 Kamera in der Hand.
Ja, ich hab's vor Augen, aber der Titel fällt mir jetzt leider auch nicht an.
Mir fällt es auch nicht an. Und da ist sie und der damalige Freund, heißt der Mapplethorne?
Mapplethorne,
auf jeden Fall sind da die Bilder von ihr in dieser sehr kargen Wohnung, wo sie mal einfach nur so ein T-Shirt anhat und im Schlüpper da steht. Und ich weiß, dass die mich immer fasziniert hat, auch ihre Musik, weil die so eigen war. Und so du das Gefühl hattest, die macht das, weil sie es machen muss und nie um zu. Da ist kein ich muss aber, da ist ein Ziel, da sind, würde man es ins Heute holen, ohne das jetzt verurteilen zu wollen, da waren noch keine Playlisten und Zahlen und Likes, sondern das ist für mich eine Musik, die aus den Urtiefen ihrer Seele einfach kommt. Auf jeden Fall, der bin ich dann begegnet und die stand da und wir standen uns für so einen kurzen Moment gegenüber und haben einfach Hallo gesagt und uns so die Hand gegeben und das war's auch schon und ich bin so weitergegangen und dachte mir, oh wie, weißt du, was für ein Geschenk, dieser Frau zu begegnen, weil ich finde so, das ist einfach so was ganz Ureigenes zu machen, wo du einfach weißt, dieser Mensch, der, das finde ich einfach zutiefst inspirierend.
Trudy war nicht nur inspirierend, sie war bereits in sehr jungen Jahren eine für die damalige Zeit unglaublich starke Frau, die ihr Leben leben wollte, ohne das fremd bestimmen zu lassen. Das, finde ich, kommt auch im Film sehr schön durch, trotz dieser ganzen gesellschaftlichen und auch familiären Widerstände, denen sie ja ausgesetzt war, wobei ihre Eltern sie ja schon unterstützt haben. Sie musste dicke Bretter bohren, aber am Ende standen ja die Eltern dann zu ihr. Die ist ihren ganz eigenen Weg gegangen. Wie selbstbewusst, stark und kämpferisch warst du als sehr junge Frau? Musstest du das lernen oder warst du auch schon als 17-Jährige oder Anfang 20-Jährige schon eine sehr kämpferische und selbstbewusste Frau?
Ja, das war ich, würde ich sagen, weil ich das ganz große Glück hatte, in eine Familie geboren zu werden, die voller Liebe war. Und ich konnte mich so, wenn ich mich so daran zurückerinnere, an Neuried, also an dieses kleine Dorf, wo ich wirklich groß geworden bin, das war so ein Kettenhaus mit Garten. Und überall waren Felder und weißt du, ich bin morgens wach geworden und habe mich gefreut, das tue ich immer noch, dass es mich gibt, dass ich diesen Tag habe und dass ich den geschenkt bekommen habe. Ich fand das immer schon ein Geschenk und bin aufgestanden und dachte, toll. Und dann war das einfach mein Vater, der irre viel Zeit für uns hatte, der von seiner Mentalität her ein Mensch ist, der einfach, es gab nie Probleme, man hat für alles eine Antwort gefunden, super handwerklich. Ich durfte so viele handwerkliche Sachen bauen, einen Kachelofen hat er gebaut zu einer Zeit, weißt du, da konnte man es noch nicht googeln, wie das geht. Und wir haben mitgemacht, meine Mutter, die extrem ihre ganze Zeit und wirklich Liebe auch für uns, also eingebracht hat, enorm gekocht und einfach da war, ja, einfach so als große Konstante, sehr interessiert und also mit uns Kindern und wir haben viel gemeinsam unternommen, sehr, sehr viel gemeinsam gemacht, uns extrem zugehört, saßen viel auch mit meinen Geschwistern, meiner Schwester, die heute noch da wohnt, mein Bruder, einfach am Tisch, haben uns zugehört und uns erzählt. Und das war so, dass dieses Gefühl erinnere ich. Meine Kinder würden mich wieder schmunzeln, weil wir hatten also auch Hühner. Das war eine meiner Lieblingsgeschichten. Weißt du, wir hatten Hühner, die sind bei uns im Wohnzimmer rumgerannt und die haben wir selber die Eier ausgebrütet unter so einer Lampe aus dem Zoo, aus dem Hellerbrunn. Also wir haben irgendwie so viel gemeinsam gemacht. Es gab so viele Freiheiten, die ich hatte als Kind, in die Natur zu gehen, rauszugehen. Und ich hatte so das Gefühl, es ist einfach alles möglich. Also ich sage jetzt mal, das, was ich so wichtig finde, was wir Menschen alle tun sollten, nämlich so, weißt du, wenn wir die Reise nach innen machen, stellen wir fest, dass alles Handwerkszeug, was wir brauchen, um wirklich ein erfülltes Leben zu führen, nämlich was so aussieht, dass man das, was uns Freude macht, am allermeisten, dass wir das einfach weitermachen, so dass wir das vermehren. Ich finde, das ist recht einfach. Und wenn man als Kind viel Liebe bekommt von der Familie, von den Geschwistern, und das habe ich bekommen, kannst du dich einfach tief da drin verwurzeln. Und ich habe einfach gelernt und es wurde mir ermöglicht, dass das, was mir Freude macht, dass ich das einfach in einem großen Ausmaß machen konnte. Und ich mache es bis heute und versuche auch wirklich jedem, der es hören will oder nicht, ich lasse die Leute auch in Ruhe, aber ich sage natürlich manchmal, mach doch einfach das, was dir Freude macht und mach davon mehr. Und dann kommt alles andere wie von allein.
Trudy war nicht nur eine Pionierin des Frauensports, sie hat auch unglaubliche sportliche Leistung vorbracht. Eben diese Durchquerung des Ärmelkanals ist eine Sache, die lebensgefährlich war und auch, glaube ich, weiterhin ist. Ich glaube, heutzutage ist es nicht mehr so, weil zu viel Sicherungsmöglichkeiten da sind. Im Film sagt sie, ich durchquere den Kanal auf Leben und Tod. Das ist eine Aussage, da habe ich Gänsehaut bekommen, weil das zeigt, wie sehr sie in dieser Zeit gebrannt hat. Ich frage jetzt nicht, wann du mal gesagt hast, ich mache das jetzt auf Leben und Tod, aber wann bist du denn mal an deine körperlichen Grenzen gestoßen? Gab es bei dir auch mal eine Phase oder gab es irgendwas, wofür du so gebrannt hast, dass du gemerkt hast, das wird jetzt zu viel? Ich stoße da wirklich an körperliche, aber vielleicht auch an psychische Grenzen.
Meinst du jetzt sportlich gesehen oder?
Also mach es mal sportlich gesehen, weil es ist ja in dem Film, wobei es ist ja in diesem Fall auch eine Mixtur. Es ist ja so, dass die Trudy ihren Geist ja auch besiegt. Sie hat ja auch Ängste auszustehen. Das ist ja ganz faszinierend dargestellt, mit was für Widerständen sie kämpfen musste. Und sie muss ja sehr viel auch gegen eigene Dämonen gekämpft haben und gegen Ängste. Aber ich frage jetzt erstmal so körperliche Grenzen. Hast du das mal erlebt, dass du an die gestoßen bist?
Nein. Also nee? Körperlich, nee, also ich sage jetzt mal, körperlich, sportlich würde ich jetzt sagen, dass ich mich immer in dem Rahmen bewegt habe, den ich mir auch zutraue und sportlich sowieso eher zurückgenommen. Also ich würde nicht sagen, ich bin unsportlich, aber ich habe jetzt kein großes Interesse an Sport. Ich mache gern Sachen körperlich, ich renoviere gern oder schlepp irgendwie gerne schwere Sachen oder arbeite. Ich habe jetzt nicht wirklich so einen Garten, in dem ich, aber weißt du, ich mache gern körperliche Arbeit, um etwas zu machen. Vielleicht mal eine Wand einschlagen, so viele hat man nicht, dass man das jetzt regelmäßig als Sport sagen könnte, aber weißt du so, oder wenn ich irgendwelche Sachen baue oder so, ja. Aber ich bin jetzt nicht so jemand, der, also ich bin früher gerne, hat man mich überreden müssen, aber bin dann auch mal auf den Berg gelaufen. Aber das ist jetzt schon lange her. Ich selber bin körperlich, würde ich sagen, habe ich diesen Ehrgeiz, dieses Getriebensein von der Trudi wirklich zu sagen, von klein auf, ich will, also ich muss schwimmen. Auch wenn man uns sagt, Frauen sind viel zu schwach zum Schwimmen, weil die fallen auseinander beim ersten. Also die haben ja dieses Dog-Paddling gemacht. Die sind ja, die haben dann so einen abgegrenzten Bereich bekommen in so einem Schwimmbad. Damals in Little Germany zumindest, erzählt unsere Geschichte. Und da sind die wie die Hunde gepaddelt, so nach unten, Arme, Beine hängend, ja. Und sowas wie Brust oder American Crawl, was ja dann die Trudi geschwommen ist, das war ja Lichtjahre entfernt von irgendeiner Idee, weil die Jungs dachten, das hält die Damenwelt nicht aus, so. Und dann kam aber Trudi und die hat denen gezeigt, dass sie das nicht nur aushält, sondern dass sie das wirklich bis zur absoluten Blüte treibt und damit auch den Ärmelkanal durchschwimmt. Ja. Bei mir ist es, glaube ich, eher Sachen, die ich für mich gelernt habe, dass du das Leben, wie es dir begegnet, dass du lernen sollst, es nicht persönlich zu nehmen. Und dass, so wie das Leben dir begegnet, dass es es gut mit dir meint, auch wenn man seelische Schmerzen hat und seelisch sehr, sehr viel mitmacht, dass es es trotzdem dazugehört. Dass wir auch diese Zeiten mitnehmen und umarmen müssen. Also das sind meine Erfahrungen. Mit der Seele, weniger mit dem Körper.
War oder ist Wasser grundsätzlich dein Element oder tust du dich da ein bisschen schwer? Da gibt es ja auch verschiedene Einstellungen. Die einen sagen, ja, ich liebe das Meer, ich liebe es auch am See zu sitzen, ich mag diese beruhigende Kraft, aber im Wasser fühle ich mich nicht so wohl. Wie ist es bei dir?
Ich bin dem Element Wasser dann positiv verbunden, wenn ich in einer heißen Badewanne sitze, die ungefähr kurz vom kochenden Zustand ist. Dann finde ich dieses Element fantastisch. Dusche geht gerade auch noch und dann hört's eigentlich auf. Also ich finde, Wasser ist für mich, also mich selber darin aufzuhalten. Und das ist auch das Schöne, weil die Gertrud, also die Mama von der Trudi, hat zu dem Wasser auch aus anderen Gründen, aber hat zu dem Wasser eine ähnliche Beziehung wie ich als Jeanette. Und für mich hat es eine große Faszination. Also am Meer zu sein, aufs Meer zu blicken, ist für mich eine, gibt mir enorm viel Kraft. Ich habe seit einem Jahr habe ich angefangen mit der transzendentalen Meditation. Und da war das für mich so, dass oft dieses Meer als Metapher, also du bist wie auf hoher See, die Wellen schlagen. Und dann sagst du ein Mantra und singst ganz langsam auf den Meeresgrund. Und da sitzt du dann und stellst fest, dass der immer da ist und dass da eine unglaubliche Ruhe ist. Und dass trotz aller Gedanken oder ich sage jetzt mal Schwärmen von Gedanken, die an einem vorüberziehen, dass die gar nicht störend sind, aber dass du da so eine Ruhe finden kannst. Unten in der Tiefe des Meeres. Also das Meer ist für mich Metapher. Ich finde es inspirierend und ich muss überhaupt nicht rein.
Ich liebe es, im Meer zu schwimmen, aber jetzt kommt's. Mir wird es unangenehm, wenn es zu weit draußen ist. Wenn man mal mit einem Boot rausfährt und ich nicht das Gefühl habe, das ist endlich, sondern man hat diese Tiefe unter sich. Und das ist ja auch das, was die Trudi im Film ja ausschalten muss. Sie schwimmt durch unglaubliche Wahnsinn. Tiefen. Ach, ja. Und also das ist für dich auch demnach eine Horrorvorstellung, dass du auf dem offenen Meer und du weißt nicht, was also, in dieser Tiefe ist?
Sagen wir es mal so, das ist jetzt nichts, was ich machen muss. Aber ich würde es auch nicht ausschließen. Was bei der Daisy Ridley wirklich unfassbar war, dass die in Bulgarien, die ist in dieses Meer reinspaziert, als ob es wirklich das Whirlpool wäre. Und das Irre ist ja auch bei den Dreharbeiten selber. Ich war dann, bei vielen Aufnahmen war ich nicht dabei, weil ich ja als Mama zu Hause die Stellung gehalten habe, als ihre Mama. Aber ich habe Sachen mitgesehen und als ich aber dann den Film gesehen habe, vor allem als ich ihn bei der Premiere gesehen habe in L.A. und in London auf großer Leinwand, da siehst du die Daisy schwimmen und du siehst sie schwimmen und schwimmen und dann zieht die Kamera auf und geht zurück und dann siehst du, dass die Mutterseelen allein wirklich auf hoher See ist. Und da muss ich sagen, also die Daisy hat es mit einer solchen Kraft und mit einer solchen Disziplin und auch Freude gemacht, immer wieder aufs Neue, dass sie sich dieser Naturgewalt ausgesetzt hat. Und da muss ich schon sagen, das fand ich unglaublich. Und habe sie zutiefst bewundert. Und sie sagt aber auch, dass sie darüber nie so viel jetzt nachgedacht hat. Sie hat es natürlich trainiert, vor allem das American Crawl. Aber was alles auf sie zukommt, sie hat es gemacht. Und das ist das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, ohne mich irgendwie vergleichen zu wollen, dass wenn ich jetzt irgendwas machen soll, lasse ich mich gerne auf Sachen ein. Und dann würde ich vielleicht auch mal irgendwie eine Arschbombe oder einen Körper von einem Schiff mitten auf dem Meer machen. Aber was ich dabei empfinde, das könnte eventuell ein Albtraum also werden, weißt du, von dem man dann irgendwie sich nicht mehr erholt. Aber keine Ahnung, wer weiß in dem Moment, wenn es geschieht, weil dieses Unbekannte, wo man da reinfällt, was du auch sagst, ne, diese Tiefen. Ja.
Aber demnach hast du da so eine Urangst vor dieser unendlichen Tiefe. Es ist natürlich nicht unendlich, aber man hat das Gefühl, dass das Meer ja gar kein Ende nimmt, wenn man auf hoher See ist. Ist da eine Angst in dir? Weil die ist bei mir auch, muss ich sagen, obwohl ja, ich das Meer
also
liebe.
Ne? Ich wüsste jetzt gar nicht, was mich dahin treibt. Also ich bin jetzt nicht jemand, der sagt, ich muss jetzt ganz alleine irgendwie auf die Mitte des Meeres. Aber falls ich da irgendwann mal landen würde, aus unerfindlichen Gründen, und ich müsste da reinspringen, und ich glaube, dass ich weiß nicht, was es ist. Es ist vielleicht so, wie wenn man sich aus einem Flugzeug fallen lässt, also in ein Nichts.
Ja.
Und ich bin jemand, ich kann mich fallen lassen. Ich finde, ich kann mich, so das finde ich, sehr gut ins Leben fallen lassen. Ich weiß auch oft nicht, was kommt. Aber dieses Meer hat für mich, was da unten noch drunter ist, ja, ungeahnte Tiefen,
ja,
nochmal.
Definitiv. In einer besonders beeindruckenden Szene schwimmt Daisy Ridley à la Trudy Eberle durch einen Feuerquallenteppich und dann schwimmt sie auch in absoluter Dunkelheit. Teilweise muss sie dann auch alleine schwimmen, weil wegen Untiefen das Begleitboot nicht mehr sie begleiten kann. Sie schaltet aber offensichtlich auch Schmerzempfinden ab, sie schaltet Ängste ab, um ihr ganz großes Ziel am Ende erreichen zu können. Wie gut hast du es gelernt, deine eigenen vielleicht Urängste und Ängste zu kontrollieren? Abschalten, glaube ich, geht nicht, weil Ängste sind immer da, aber hast du das hinbekommen, dass du auch Ängste kontrollieren kannst, um auch an ein Ziel zu geraten, das dir wichtig ist?
Oh ja, ich finde es ganz wichtig, mit Ängsten umzugehen. Und ich finde dieses, was du gerade gesagt hast, dieses Quallenbild auch ein sehr starkes Bild, weil die Trudy schwimmt rein. Und ich glaube, dass die einzige Möglichkeit, dass wir mit unseren Ängsten umgehen, dass wir reingehen, einfach mitten rein. Und das ist eine Erfahrung, die, ich habe das manchmal so gedacht, so, weißt du, wie wenn du hast Angst und versuchst, sie immer draußen zu lassen. Aber es geht nicht, weil sie ist immer noch da. Aber in dem Moment, wo du die Türen öffnest, so die eigenen Türen, und sagst, okay, komm rein, wir trinken einen Kaffee zusammen oder was auch immer, dann merkst du plötzlich, sie will dir was sagen. Weil jede Angst, die wir haben, egal vor was, will uns immer etwas sagen, dem wir uns stellen sollen, was uns aber wachsen lässt, an dem wir wachsen. Und das finde ich was Wundervolles. Und ich finde eben, oder wonach ich mich sehne und was ich immer versuche, ist, eine Furchtlosigkeit zu gewinnen, ja, also furchtlos zu werden. Das heißt, gar keine Angst vor der Angst zu haben. Was nicht heißt, dass man nie Angst hat, aber dass, wenn die Angst da ist, zu sagen, ja gut, mein Gott, sie ist da.
Und sie zuzulassen, wie du sagst, auch durch sie hindurchzugehen, genau, weil es eben wichtig ist, weil immer, wenn man vor der Angst wegrennt, holt sie einen doppelt und dreifach dann ein. Also dass man muss sich diesen Ängsten stellen.
Absolut.
Stichwort starke Frauen, Frauenpower. Sollten in deinen Augen nicht auch heute, was heißt nicht auch heute, sondern heute mehr denn je erfolgreiche und starke Frauen viel mehr zusammenarbeiten, sich viel mehr networken, Netzwerke aufbauen, so wie das die Girls, die Männer seit Jahrhunderten tun. Ich finde, das fehlt in meinen Augen. Es gibt da zarte Pflänzchen, es gibt wunderbare Geschichten, wie auch dieses Let's Change the Picture mit Frauen, Sichtbarkeit in Frauen in den Medien ab 47. Das sind tolle Sachen, aber wie sieht es in deinen Augen aus? Sollten nicht die Frauen sich viel mehr noch gegenseitig supporten, als sich teilweise auch vielleicht dann gegenseitig runterzuziehen oder schlecht zu machen? Also das ist natürlich nicht gang und gäbe, also ist nicht ständig so, aber ich erlebe das schon auch manchmal mit, dass da so eine gewisse Competition, so ein Wettbewerb ist und dass die Frauen viel mehr zusammenarbeiten sollten.
Also ich glaube grundsätzlich, dass das Zusammenarbeiten etwas ist, was ganz losgelöst ist von allen Geschlechtern.
Klar.
So völlig losgelöst.
Sowieso,
ich glaube, ich glaube, dass wir nie eins vergessen sollten, dass wir nämlich alle miteinander verbunden sind. Und ich glaube einfach, also ich weiß nicht, wie es dir geht, ich finde, dass das Zusammenarbeiten erstmal so ist, dass man den anderen auch sieht und wahrnimmt, dass wir viel mehr lernen, uns zuzuhören, wirklich uns auf den anderen einzulassen, egal welches Geschlecht unser Gegenüber hat, wirklich uns zu öffnen und wieder neugierig zu sein, wirklich hinzuhören. Und ich finde, mit wem man zusammenarbeitet, das ergibt sich wirklich aus der Situation. Es gibt ganz wundervolle Frauen. Die Grundvoraussetzung bei Frauen ist, was gar nicht schlecht ist, wenn die nämlich Frauen mögen. Weil es ist tendenziell ungünstig, wenn man jetzt sagt, ich möchte als Frau, fände ich das jetzt super, mich mit Frauen zu vernetzen, ja. Aber man sollte einfach sich verstehen und grundsätzlich, aber das betrifft jetzt auch wieder, das ist jetzt wirklich geschlechterübergreifend, sich nicht vergleichen. Also ich finde ganz wichtig, ich vergleiche mich nicht. Wenn ich eine Frau sehe, die mir total gefällt, dann denke ich mir so, wow, so was macht die, was ist da? Und dann lasse ich mich von der inspirieren. Das finde ich ist aber auch, wie gesagt, auch geschlechterübergreifend total wichtig, dass wir nicht sagen, oh mein Gott, die hat, die macht, die tut, die, sondern nein, sondern dass man sagt, ja, super. Und dass man, wenn man sich so begegnet, und das erlebe ich auch beim Dreh natürlich, ich erlebe das auch, das war ja auch bei Young Woman so, es hat unglaublich Freude gemacht mit meinen Kolleginnen und Kollegen natürlich. Und da geht es überhaupt gar nicht um Alter. Das ist, spielt alles gar keine Rolle oder woher du kommst, sondern eben, wie neugierig bist du? Wie sehr lässt du zu staunen und lässt dich auf den anderen ein? Und dann bekommt es was Spielerisches auch, miteinander was zu gestalten und zu machen.
Im Film sagst du als Gertrude, als Mama von Trudy, mir ist schleierhaft, woher du diesen Mut nimmst oder woher du diesen Mut hast. Wie mutig bist und warst du bislang in deinem Leben? Ich weiß, das ist hart, weil man sich ja selbst nicht immer so ehrlich analysiert. Aber würdest du sagen, ja, ich war schon eine, hab wirklich Mut bewiesen in meinem Leben bisher und hab auch mal mich getraut, bin mal ins kalte Wasser gesprungen.
Ja, also ich finde mich schon mutig. Und das, was ich an Mut verloren habe, das habe ich mir auch wieder zurückgeholt. Deswegen lebe ich auch jetzt schon seit Jahrhunderten alleine. Nein, es ist jetzt gemein, aber es ist so, dass ich habe mich als, was ich vorhin gesagt habe, ich habe mich als Kind durch die tiefen Wurzeln wirklich in einer großen Liebe meines Elternhauses, wo man auf alles eine Antwort gefunden hat, durfte ich so in den Himmel wachsen. Und ich hatte Visionen, ich hatte Sachen, die ich mir vorgenommen habe und ich wusste das ganz klar und habe da hingearbeitet. Ich habe auch oft zu Sachen Nein gesagt, einfach aus einem tiefen Gefühl heraus, dass es falsch ist und habe dann gesagt so, ich möchte das nicht, weil ich hatte irgendwo ein Bild, was ich gerne machen möchte oder so oder vor allem auch, was ich machen möchte für mich, aber auch um Menschen zu inspirieren. Also ich habe das neulich erst wieder irgendwie mir gedacht, da war ich in München und habe mich an Luden erinnert, als das, was ich da drehen durfte. Und da habe ich mich erinnert, dass ich morgens so aufgestanden bin in Heidhausen und kurz vor, also wenn ich abgeholt wurde, dachte ich mir so, wenn ich auf die Straße geschaut habe und die Menschen gesehen habe, die zur Arbeit gehen, dachte ich mir, Mensch, ihr sollt alle das machen, was euch Freude macht, was euch gefällt und Zeit für euch haben und so weiter, für eure Kinder. Und das ist so, wo ich manchmal merke, ich möchte gern irgendwie so die Freude, die ich habe am Leben auch teilen. Und natürlich, sage ich mal, weil du über Mut redest, Mut ist auch einfach total mal zu glauben, jetzt, weißt du, dass du denkst, es funktioniert gar nichts mehr. Du machst, es geht, es läuft, du denkst, yippie, yeah, und plötzlich macht's Krabums. Und du denkst dir, oh Gott, irgendwie, weißt du, alle Stecker sind gezogen, es kommt nichts mehr. Und in dem Moment zu sagen, nicht, oh Gott, was ist falsch gelaufen, sondern zu sagen, nein, es läuft gerade alles richtig. Es ist dein Weg, er gehört zu dir und du wirst jetzt diese Zeit haben. Ja, glaub einfach an das, was du machen willst. Und das weiß ich, weil ich habe es am eigenen Leib erfahren. Es geht immer weiter und es wird immer schöner, wenn man einfach zulässt, dass das Leben ganz viele Facetten hat und dass man es nicht persönlich nimmt und dass vieles nichts zu sagen hat. Und das versuche ich zu vermitteln in meinen Arbeiten, die ich mache. Das versuche ich meinen Kindern zu vermitteln, die ich natürlich auch versuche, sehr in Ruhe zu lassen, dass die ihre eigenen Sachen machen. Mein Sohn macht es ja auch, der macht seine Musik, meine Tochter macht ihre Schule. Aber ich sage nur, dass man sich Zeit nimmt, so die Reise nach innen zu machen, rauszufinden, wer bin ich. Und dann kommt der Mut dazu. Also wenn wir wissen, was wir wollen, weil wir uns die Zeit genommen haben, das rauszufinden, dann kommt auch der Mut und dann merken wir, und das ist das Schöne, was du auch gerade so schön angesprochen hast, in dem Film Die junge Frau und das Meer, du merkst diese Willensstärke, das ist alles in mir drin. Ich hab das schon. Das muss mir gar niemand geben von außen. Wir brauchen Unterstützung von Familie, von Freunden, von Fremden und vor allem unsere eigene. Denn wir haben das alles, alles ist schon da.
Und finde ich, das passt auch ganz gut zu dem Thema, sich den Ängsten stellen, die zulassen, in die Angst reingehen, genauso wie man es eben lernen muss, zuzulassen, dass das Leben halt nicht immer nur toll ist, dass wir eben auch mal durch Täler gehen müssen, dass es auch mal schlecht läuft, in der Liebe, im Job. Das sind ja so Dinge, die uns durch diese Instagram, Social Media Welt so ein bisschen ausgetrieben werden sollen, dass man immer denkt, alles ist nur Happy Time. Insofern finde ich das auch sehr wichtig, was du sagst. Man fällt auch mal auf die Nase, sorry, und da muss man eben auch aufstehen und das durchleben, diese Zeit, weil dadurch wird man auch stärker.
Vielleicht bleibst du auch einfach mal liegen.
Eben, also kann auch sein, ja.
Weißt du, es ist auch dieses immer hinfallen, aufstehen.
Ja, Krone richten.
Wo ich so denke, genau. Wo ich so denke, ja, aber vielleicht fällst du hin und dann liegst du da einfach mal. Ja, und so. Also, und dieses ständige, man muss immer gucken, dass man glücklich ist und hier und da, wo ich so sage, nein, natürlich, manchmal ist es so nicht. Aber das braucht man auch, weil wir leben oft in einer Gesellschaft, wo dieses ständige Funktionieren alles, nein, es funktioniert eben auch manchmal nicht und nur dadurch merken wir, dass es schon vorher nicht funktioniert hat. Ja. Weißt du, wir denken, es funktioniert und dann kommt was und dann, nein, man will ja dahin kommen, dass man quasi, wenn man sich so als sein Leben so vorstellt, wie so eine Zwiebel mit ganz vielen Schalen und dann fallen so die Schalen so ab oder und man kommt zu dem Kern. Da, also da möchte ich gern hin und es ist ja auch schön zu sehen, wo ist das wirklich das Innere? Das ist ein langer Weg dahin, eine lange Reise und die hat viele Facetten, aber man darf es auch als Abenteuer begreifen, sich auf diese Reisen zu machen und in sich selbst auch ganz, ganz unterschiedliche Räume zu betreten, die man auch in sich hat.
Du hast ja in der Vergangenheit schon wiederholt in internationalen Produktionen mitgespielt, aber Die junge Frau und das Meer ist deine erste US-Major-Studio-Produktion. Also es ist halt von Disney, es ist wirklich ein Millionen-Budget, sieht man den Film auch an, der ist toll ausgestattet. Wie kam das zustande? Du, wie gesagt, du bist ja schon seit vielen Jahren noch immer wieder international tätig, aber du bist in einer Agentur oder wie kam das? Für mal ganz doof gefragt, dass du in so einer Megaproduktion auch eine wirklich eine große Rolle hast. Du läufst ja nicht nur ein paar Minuten durchs Bild, du hast schon, finde ich, eine sehr tragende, große Nebenrolle da.
Schön.
Ja, danke. Ist wirklich so.
Also ich weiß noch, als die Malou 1 war, habe ich eine Martin Scorsese-Produktion gemacht. Da hat Regie geführt der Jean-Marc Vallée. Und das war auch eine sehr, sehr große amerikanische Produktion. Da war es einfach so, da ging es um die Königin Victoria. Ich war ihre Gouvernante und mein Strang ist, ich sage jetzt mal, 80-70% oder waren es vielleicht 99, ich weiß es nicht mehr. Er ist sehr verkürzt worden.
Ja,
so,
ja.
Das kann passieren. Es ist harte, aber sehr gute Erfahrung. Man freut sich nämlich ungemein später, wenn die Sachen, die man dreht, dann auch im Film sind. Und bei Young Woman and the Sea war es wirklich so, das war zu Zeiten von Corona und ich weiß noch, ich bin ja bei einer wunderbaren Agentur bei Players und meine Agentin, die Katja Ziegert, bei der ich auch schon immer bin, die hat dann eben gesagt, du, da gibt's das und das Projekt und mach doch mal ein E-Casting. Und es war Corona und ich bin in meine Küche und habe mir aus diesem Dialog so ein Monolog geschrieben, weil ich einfach sehr gerne, sehr lange und intensiv an meinen E-Castings arbeite. Dann habe ich mir ein paar Ideen gemacht, so wie gestalte ich das jetzt? Und dann habe ich dieses E-Casting gemacht, hab's abgeschickt und irgendwann kam dann von der Katja, du, der Regisseur würde gerne mal mit dir, also dich kennenlernen und mit dir einen Zoom-Call wieder machen und 1-2 Szenen machen. Und dann hatte ich einen sehr lieben Kollegen als Anspielpartner wieder bei mir in der Küche. Und dann haben wir das gemacht. Und dann ist es einfach schon passiert gewesen. Und ich saß in Bulgarien an einem Set mit wirklich unfassbar leidenschaftlichen Produzenten, mit dem Jerry Bruckheimer und dem Chad Oman und dem Jeff Nathanson und mit dem Joachim Röning, der Regie geführt hat. Und mit der Daisy und der Tilda und dem Kim und allen da und schwuppsdiwupps in diesen unglaublich schönen Nebojana-Studios. Und dann ging's los. Also es war so, ich würde sagen, es ist einfach alles zusammengekommen, was ich schon seit langer, langer Zeit an persönlichen Träumen und Wünschen angesammelt hat, auch was die Geschichte angeht. Ja, eine unfassbar schöne Geschichte. Und ich glaube ganz, ganz feste daran, dass alles im Leben zum richtigen Zeitpunkt irgendwann dann auch passiert und dass es mit den Geschichten so ist wie mit der Liebe, also mit der wahren Liebe. Es passiert selten, aber dann findet es sich auch. Und für mich ist es wirklich so, dass diese Geschichte und ich, wir haben uns gefunden mit allen, die dabei waren. Und es war wirklich ein unglaubliches Erlebnis. Und auch jetzt, wenn ich den fertigen Film, als ich ihn eben gesehen habe, dachte ich mir so, Mensch, und es ist fast alles drin, was wir
ja, es eben, also ich sehen durfte. Ja, weil ich, also das kann ich wirklich nur dir wiedergeben, weil ich fand es also wirklich toll und ich freue mich immer so, wenn es dann im Vorfeld heißt, ja, sie da ist eine Rolle und dann denkt man, oh ja, es ist 3 Minuten, ist zwar toll in so einem Film, aber du hast ja wirklich eine richtige Rolle. Höre ich raus, dass du auch an Vorherbestimmung im gewissen Sinne glaubst, weil du sagst, das passte irgendwie und das kam alles zusammen, es hat sich irgendwie ein Puzzle zusammengefügt. Also glaubst du schon, es gibt im Leben auch Momente, wo es eine Art Vorherbestimmung, eine Art Schicksal gibt?
Also ich weiß nicht genau, ob das die richtigen Begriffe sind. Woran ich glaube, ist, dass wir sind unsere eigenen Schöpfer. Wir haben alle, jeder von uns, die Schöpferkraft in uns. Das ist ein Riesenwort, die Schöpferkraft,
Ja, aber
natürlich. Nee, also aber die haben wir in uns. Das heißt, wir können alles erschöpfen, also alles schöpfen. Jetzt habe ich, wenn ich jetzt heute sage, ich möchte einen Tisch bauen oder ich möchte eine geile Torte backen oder ich möchte keine Ahnung was machen, ja, dann besorgen wir uns die Zutaten und los geht's und dann machen wir das. In meinem Beruf ist es natürlich nochmal ein bisschen anders, weil ich als Schauspielerin, wenn ich jetzt sage, ich möchte gerne drehen, kann ich das sagen? Und also mittlerweile ist es sogar so, dass ich jetzt mein Handy nehmen könnte und loslegen. Aber ich habe, und das mache ich seit Jahren, und es funktioniert, wenn ich denn weiß, was ich will. Wenn ich es nicht weiß, dann funktioniert es nicht. Wen wundert's, dass ich mir einfach vorstelle, wen würde ich gerne spielen und auch wo. Und ich visualisiere, ich kann mir das so visualisieren. Und ich merke auch, dass es manchmal ich sehr konkret benennen und mir vorstellen kann. Und dann funktioniert es, ich will, wie bei einem Bestellservice. Es geht aber viel weiter, dass ich einfach merke, so, wo auch vielleicht meine Bestimmung liegt. So, welche Geschichten ich gern erzählen möchte, mit welchen Menschen. Und darum geht's überhaupt nicht darum, was danach kommt oder was hat es mit meinem Erfolg oder irgendwie karrieremäßig. Nein, es geht irgendwo darum, bei mir sind es meistens Geschichten oder Erlebnisse, was ich vorhin gesagt habe, dass du dir so ein eigenes Universum baust oder sagst, soll das da draußen die Realität sein? Nein, ich habe eigentlich eine ganz andere Vision davon und in der möchte ich mich gerne aufhalten. Und dann können wir das auch ganz unterschiedlich umsetzen und deswegen glaube ich auch, dass ich demnächst irgendwann, wenn der Zeitpunkt da ist, auch mal versuche, vielleicht selber was zu erzählen. Nicht, weil ich das besser kann, aber weil ich einfach merke, irgendwo kommt die Zeit, weißt du so. Und das glaube ich. Ich glaube, dass wenn wir eine Idee haben und die nach außen gehen, dass wir ganz vielen Menschen, was du vorhin auch gesagt hast, finden, dass wir Orte finden, die uns darin unterstützen, das umzusetzen, was wir in uns tragen. Was auch immer das ist. Jetzt nicht nur im Film, sondern ganz egal, auf welcher Ebene.
Du hast deine beiden Kinder erwähnt. Dein Sohn ist 32, deine Tochter 17. Was war dir wichtig, den Kindern mit auf den Weg des Lebens zu geben? Also du hast gesagt, es ist dir auch wichtig, sie müssen selbst ihre Lebenserfahrung machen. Du willst da sich nicht zu sehr reindrängen. Aber klar, wenn man die Kinder noch im Nest hat, was war dir da wichtig, an Werten, an Grundeinstellungen zum Leben mitzugeben, deinen beiden Kindern?
Also erstmal weiß ich noch, dass ich weiß nicht, wann das war, aber da war ich ganz jung. Da habe ich von Khalil Gibran, der Prophet, gelesen. Und da gibt es ja das, was er über die Kinder schreibt. Und er schreibt, eure Kinder sind nicht eure Kinder. Sie sind die Söhne und Töchter der Sehnsucht des Lebens nach sich selber. Also sie kommen durch euch, aber nicht von euch. Und ihr dürft ihnen ein Zuhause geben, aber nicht eure Gedanken, denn sie haben ihre eigenen Gedanken. Und das ist was gewesen, was mich immer irrsinnig berührt hat, als ich selber Kind war und mich als Kind gesehen hat, aber dann später oder immer noch als Mama. Nicht, dass mir das immer glückt, ja. So ist es nicht. Aber ich versuche es, dass meine Kinder nicht meine Kinder sind und dass ich ihnen, was ich vorhin schon gesagt habe, dass ich es wichtig finde, dass sie die Zeit und die Möglichkeit haben, die Reise anzutreten zu sich selbst und rauszufinden, wer sie sind. Aber auch das kann ich ihnen nur ermöglichen. Die Reise antreten, das tun sie dann selber. Mein Sohn hat das gemacht, der hat für sich die Musik gefunden und ich finde, er ist ein mich zutiefst berührender Pianist geworden, eben von moderner, klassischer Klaviermusik. Und ich liebe seine Musik über alles und setze mich mit ihm da auch viel auseinander. Und er schätzt und mag sehr und setzt sich sehr mit dem auseinander, was ich mache. Und meine Tochter ist süße 17, was soll ich sagen? Da halte ich besser die Klappe und mache die Tür zu, wobei wir jetzt schon in der Phase sind, wo ich sie auch immer wieder mal aufmachen kann. Aber das ist, glaube ich, das so mitzugeben, was ich auch vorhin gesagt habe, jetzt wiederhole ich mich, aber rauszufinden, was dir Freude macht und davon mehr zu machen und einfach so auch, ich sag mal, zuzuhören, das versuche ich auch meinen Kindern mitzugeben, weil ich finde, zuhören ist was ganz Wundervolles, dann im Moment zu sein, im Hier und Jetzt, es wirklich zu schaffen, im Augenblick zu sein, sich dem hinzugeben und sich zu öffnen, was natürlich, sage ich mal, ich will nicht sagen die Generation von meiner Tochter, aber mittlerweile ist es ja, ich finde es die totale Seuche, das Mobiltelefon, weil das holt uns alle aus dem Hier und Jetzt binnen Sekunden ins Fern. Ob man dahin will oder nicht, darf sich jeder selber beantworten. Aber auch da muss ich als Mama, also am Set mache ich es nicht, da sage ich, was ich mir sehr wünsche, wenn das Handy überhand nimmt, aber meiner Tochter schreibe ich jetzt nicht ständig vor, was sie macht und wie wir so miteinander umgehen, da ist es irgendwie selbstverständlich, dass wir da sind.
Ja.
Aber das Hier und Jetzt, die Freude, die Empathie, mit einem liebenden Herzen in die Welt zu gehen und den Menschen auch so zu begegnen, das gebe ich ihnen so mit und manchmal versuche ich auch, die Klappe zu halten und mich zurückzunehmen, weißt du, und sie einfach ihr eigenes zu machen.
Das Leben ist für viele Menschen schön, für viele leider gar nicht. Wir leben in unruhigen und herausfordernden Zeiten. Ich finde, da sind positive Impulse für einen selbst und positive Energien wichtiger denn je. Wie und wodurch holst du dir diese positiven Energien, diese positiven Impulse? Ich glaube, allein durch deinen Job sind da schon genug positive Impulse. Aber was würdest du sagen, wenn du auch mal so einen Tag hast, wo du denkst, nee, bitte, ich möchte nicht schon wieder 10 schlechte Nachrichten am Stück hören. Wie holst du dich aus so einem Tief raus und wie lässt du positive und gute Energien in dein Leben rein dann?
Also ich habe schon für mich irgendwann mal rausgefunden, dass ich so gesagt habe, ich würde wahnsinnig gerne mal das aus mir rausnehmen können. So, ja? Also wenn du so sagst, du hast so Momente und es wird dir alles zu viel und damit meine ich nicht, dass man nicht niemanden mehr brauchen will, das meine ich nicht, aber ich habe mir so gedacht, wie kann ich denn das aus mir heraus machen? Und deswegen, was ich auch vorhin angesprochen habe, ich lese seit Jahrzehnten ganz, ganz viele Bücher von Chopra und Eckhart Tolle und Robin Sharma jetzt, dieser 5-Uhr-Club zum Beispiel oder Alberto Villoldo. Also ich lese immer schon sehr viel und ich bin immer wieder in meiner Lektüre auf die Meditation und vor allem auf die transzendentale Meditation gekommen. Und dann habe ich mir gedacht, nee, Jeanette, das kannst du nicht, weil ich bin jemand, ich sitze eigentlich nicht. Ich habe gar kein Sofa. Ich sitze nie außer am Tisch, wenn ich schreibe und arbeite oder esse. Aber ich bin nicht jemand, der sich irgendwo auf dem Sofa entspannt. Und ich dachte mir, ich kann das gar nicht. Und habe aber über David Lynch und auch sonst so viel über die transzendentale Meditation gehört, das mich auch sehr fasziniert hat. Und dann habe ich das gelernt und habe damit begonnen und dachte mir dann irgendwann, oh mein Gott, es ist unfassbar schön, diese morgendlichen und abendlichen 20 Minuten, was ich vorhin auch beschrieben habe. Und das ist unglaublich kraftspendend. Und zwar jetzt, wenn man es natürlich macht, in dem Moment, wo wirklich was los ist, ja, und wo man sehr unruhig ist, dann kann man nicht mal eben kurz meditieren. Also, weil dann funktioniert es so nicht. Aber wenn du das regelmäßig machst, und da kommt auch so ein Begriff, den ich früher gar nicht so mochte. Ich mochte früher den Begriff, das regelmäßig zu machen oder so, weißt du, so Disziplin immer wieder, dachte ich mir so, ja, ach komm, ich mache das so, wie mir die Nase gewachsen ist oder wie man da so sagt. Aber ich habe gemerkt, nein, es ist wunderschön, ein Ritual zu haben. Und jetzt ist es so, ich stehe super früh auf und dann mache ich meine 5 Tibeter. Weiß nicht, hast du von denen mal gehört?
Ja, die habe ich sogar mal gelernt in einem Wellness-Resort, diese Übung, ne, dass man bestimmte Übungen macht. Genau.
Also du machst 5 Übungen, also fängst also 21 Mal hintereinander und diese Übungen sind, also wenn man das zügig macht, dauert es so 10 Minuten und ich kann nur sagen, du gehst völlig anders in den Tag. Ich mache sie jetzt auch noch abends und dann meditiere ich. Und ich hätte mir das gar nicht so vorstellen können, dass ich das mache. Aber ich muss auch sagen, wenn ich jetzt wirklich morgens, wenn ich manchmal schaffe ich es auch morgens nicht, dann versuche ich es abends. Ich versuche es zweimal, ist ideal. Ich versuche es immer einmal, aber manchmal klappt es auch nicht. Aber es ist etwas, was mir ganz tiefe Kraft gibt und eine unglaubliche Energie und auch eine enorme Gelassenheit. Und mein Workshop, den ich schon ewig mache, nicht mal meine eigenen Kinder persönlich zu nehmen, was auch nicht immer leicht ist, weißt du, aber einfach zu sagen, gut, das Leben ist so, ich nehme es an, ich bewerte nicht gleich. Wenn ich aus dem Fenster gucke und ich gehe dann raus und denke mir, ach, wo steht denn mein Auto? Und dann fällt mir auf, dass ich halt nie drauf achte, was für Schilder da sich wieder aufgestellt sind, die Baumschneidearbeiten oder irgendein Dreh, und es ist halt abgeschleppt, dann denke ich mir, na gut, okay, was will mir das jetzt sagen? Und ich sage nicht, dass ich immer in der Stimmung bin, aber eigentlich merke ich, dass kaum was passieren kann, was mich wirklich irgendwie aus mehr so total aus dem Gleichgewicht bringt. Natürlich passiert immer wieder mal was, aber ich werde immer mehr gelassener. Aber ich habe gelernt, du musst Sachen immer wieder machen. Ja, also so von nichts kommt nichts. Das habe ich jetzt verstanden. Ja. Und das merke ich auch. Und da ziehe ich so eine Ruhe raus, die ich wirklich auch genieße.
Also ich höre raus, dass eben für deine positive Energie, für die das Finden der inneren Mitte eben auch regelmäßige Reisen ins Innen wichtig sind. Also das erlebst du ja durch die Meditation, dass du in dich horchst, dass du die innere Ruhe suchst und findest. Habe ich das richtig verstanden, dass das schon also für dich ganz essentiell ist?
Absolut. Also ja, das
ist also eine Reise nach innen.
Und es klingt dann manchmal so fad, weißt du, wo man so denkt, so nee, also nach dem Drehen irgendwie, also ich habe jetzt 4 Monate gedreht, Palast, 2. Staffel, und mir war einfach klar, Jeanette, wenn du diese 4 Monate als Ballettdirektorin richtig genau so drehen und spielen willst, dann brauchst du totale Disziplin. So wie ja. Regina Feldmann, meine Rolle. So, und dann habe ich entschlossen, ich trinke einfach überhaupt keinen Alkohol mehr, weil ich einfach auch festgestellt habe, der macht mich einfach am nächsten Tag wackelig. Ich will nicht sagen, dass es schlecht ist, auch um eine Rolle zu spielen. In manchen Situationen geht es vielleicht gut, aber meine Figur war super diszipliniert, super tough. Und ich habe einfach gesagt, nein, du bist jetzt einfach, ich musste mir gar keinen Plan machen, weil, das habe ich auch gelernt, wenn man etwas irgendwie 21 Tage hintereinander macht, dann sagt der Körper, hey cool, das ist wie eine Routine, dann ist es wie Zähneputzen am Morgen. Und ich habe gemerkt, dass ich in diesen 4 Monaten einfach eine Regelmäßigkeit mir Sachen angeeignet habe, die jetzt mir total Spaß machen, und ich habe gelernt, ja, Disziplin, Willensstärke, solche Dinge, die auch Frau Trudi Ederle hat, um den Ärmelkanal zu schwimmen, das ist gar nicht schlecht. Es ist auch nicht spießig, es ist auch nicht langweilig, wo man dann Angst hat irgendwie. Nein, es ist, finde ich, was richtig Großartiges, was einem enorme Kraft auch gibt.
Ich hatte es schon vorhin anmoderiert und das hast du ja auch schon durchklingen lassen. Es ist dir wichtig, auch mal alleine zu sein. Es ist dir wichtig, Ruhe zu haben. Hast du eine tiefsitzende Sehnsucht nach Stille und auch mal Oasen des Alleinseins? Nochmal, um das nicht falsch rauszusenden, du bist ja eine sehr aktive, kommunikative Frau. Du bist an Sets und du musst sehr viel interagieren. Aber es ist dir umso wichtiger, eben auch mal diese Ruheoasen zu haben und auch mal für dich allein zu sein.
Das würde ich genau so mit einem absoluten Ja beantworten. Ich glaube auch, dass das jeder Mensch braucht. Ich habe neulich, das ist so ein bisschen banales Beispiel, aber manchmal, wenn Menschen sagen, ja, aber dafür habe ich keine Zeit, mir die Ruhe zu nehmen. Und dann stand in diesem Buch zum Beispiel, ja, aber das ist wie wenn jemand Auto fährt und sagt, ich habe zum Tanken keine Zeit. Ja, ich muss immer fahren, fahren, fahren. Ist ja total logisch, was dann passiert. Und das ist, glaube ich, so dieser Urkonflikt, dass wir jetzt sagen, du, ich habe keine Zeit zu meditieren. Ich habe morgens keine Zeit, das und das zu machen. Ich habe nicht auch keine, aber das, da, wo das hinführt, ist ja ganz klar. Es geht, ich will nicht sagen, es geht bestimmt eine Zeit lang auch gut, was ist schon gut gehen, aber irgendwann merkt man einfach, dass man ausgebrannt ist und dass man irgendwo, dass der Akku leer ist. Und da ich schon sehr lange, und ich würde es immer wieder tun, Mama bin, nämlich seitdem ich 22 bin, bin ich aber auch gar nicht so, also bin ich als Eremit ja gar nicht so eremitisch unterwegs gewesen, der ich eigentlich bin. Und trotzdem liebe ich das, aber ich habe auch bei meinen Kindern, weiß ich noch, dass es so Momente gab, wo ich eben gemerkt habe, ich brauche Ruhe, was ich vorhin gesagt habe. Deswegen bin ich irgendwann einfach sehr früh aufgestanden und habe gesagt, diese Stunde nehme ich mir noch. Man muss aber auch dazu sagen, dadurch, dass ich eigentlich fast immer alleine gelebt habe, konnte ich auch dann einfach früher ins Bett gehen. Das ist jetzt nicht was man jedem sagen kann. Geh einfach früh ins Bett, weil jemand anders sagt, na gut, aber da fängt eigentlich mein Familienleben an, wenn meine Kinder schlafen so. Aber jeder kann dann was anderes finden, wo er für sich, und wenn es eine Verkehrsinsel ist, auf der man dann Urlaub macht. Aber dass man sagt, ich nehme mir ein Stück Tag immer wieder und das ist meins und da tank ich eben auf. Und ich habe im Havelland vor vielen, vielen Jahren so einen Ort gefunden, so ein altes Haus, und da bin ich, wenn ich sein kann, und da merke ich immer, da kippe ich dann so aus Zeit und Raum, wenn ich da bin. Und da ist es auch so, dass ich sage, da kann ich enorm gut auftanken, so im Nirgendwo.
Dieses Landhaus in der Nähe von Berlin ist das ja, das ist für dich auch eine ganz wichtige Ruheoase. In der Stadt leben wäre für dich gar keine Option.
Ich lebe ja in der Stadt.
Das ist sozusagen ein Refugium. Das ist sozusagen nur ein.
Ich lebe mitten in Berlin. Ich bin ja Münchnerin und habe mich mit 15 Jahren so sehr in Berlin verliebt und wollte immer hierher. Und als mein Sohn dann 15 war, wollte er auch. Die Gründe lagen klar auf der Hand damals natürlich. Und seitdem leben wir mitten in Berlin. Aber dieses Haus auf dem Land ist sozusagen, wenn man so durch die Matrix kippt oder wie bei Murakami sich irgendwo an so eine Wand lehnt, weißt du, da kippen seine Protagonisten ja auch immer so durch Wänden. Das ist so ein Ort. Und da bin ich früher viel gewesen mit Malu. Die will natürlich mit 17 überall hin, aber nicht aufs Land.
Das glaube ich. Das ist
logisch. Deswegen bin ich da jetzt auch viel alleine, aber das ist einfach ein Rückzugsort.
Ein Sehnsuchtsort, Rückzugsort. Mhm. Du bist eine Frau mitten im Leben, deswegen verstehe diese Frage nicht falsch. Aber denkst du mit dem Älterwerden hin und wieder auch mal an die eigene Endlichkeit? Also mehr noch, als du es vielleicht vor 15, 25 Jahren getan hast? Weil das ist ja eine Sache, die man als junger Mensch eher von sich weiß. Es gibt auch ganz erstaunlich reife junge Menschen, die auch über das Thema Endlichkeit und Vergänglichkeit nachdenken. Aber es ist selten. Wie ist es bei dir heute? Ist das mal ein Thema, was dich beschäftigt?
Ja, mich beschäftigt das Thema schon Endlichkeit. Aber ich muss sagen, jetzt, wo meine Kinder so groß sind, also als meine Kinder, also gut, die haben einen Unterschied von 15 Jahren. Also Jonas war dann schon groß. Aber ich habe gemerkt, als die Malu, als die noch wirklich kleiner war und ich jetzt irgendein Zimperlein in mir gespürt habe, hatte ich Angst, es könnte irgendwas sein. Und dann habe ich mir so gedacht, und ich hatte Angst so. Und ich habe aber jetzt gemerkt, wo die Malu schon groß ist, dass wenn ich jetzt irgendwas in mir habe, habe ich diese Angst nicht mehr. Und jetzt weiß ich auch, was das war. Es war nicht die Angst um mein Leben, sondern es war die Angst, nicht mehr da zu sein für meine Kinder. Weil ich nämlich jetzt merke, dass wenn irgendwas ist, dass ich mir denke, naja, das ist die Reise. So die Reise, wo wir alle nicht wissen, wo geht sie hin? Ich habe ein Gefühl in mir, und ich weiß nicht, woher das kommt, dass diese Reise überhaupt nicht zu Ende ist, wenn wir uns verabschieden. Das ist so mein ganz tiefes Gefühl. Und das ist auch irgendwo, dass das Leben es auch mit dem Tod, also ich habe vorhin gesagt, das Leben meint es gut mit uns und es ist für uns da. Und ich würde den Tod aus dem Leben nicht rausnehmen und sagen, der Tod ist das Ende. Und das ist aber einfach etwas, was in mir entstanden ist, was in mir gewachsen ist, wo ich auch nicht weiß, woher es kommt. Ich weiß auch nicht, wo geht es hin. Ich könnte auch nicht sagen, dass ich an die Wiedergeburt oder an irgendwelche Sachen konkret jetzt ganz genau glaube. Ich merke nur, dass ich selber davor keine Angst mehr so habe. Also ich will nicht sagen, überhaupt nicht, aber irgendwie ist die Beziehung zu mir und der Endlichkeit, die hat sich extrem gelockert, seitdem meine Kinder so sind, dass ich denke, die kommen einfach super gut klar. Und dann höre ich aber auch schon auf, drüber nachzudenken, weil dann, wo kommen wir denn dann hin? Weißt du, dann denkt man so, um Gottes Willen, nein. Also ich stelle mir jetzt nicht vor, wie ich dann schon irgendwie 2 Meter tief da unten bin. Das nicht, aber ich will auch sagen, auch wenn es dann so ein bisschen komisch manchmal klingt, manchmal gibt es ja auch, dass man so liest, stell dir einfach vor, als ob jeder Tag dein letzter wäre. Und dann denke ich mir so, ich finde das total undramatisch. Ich stelle mir nicht, wenn ich morgens aufwache, vor, oh, vielleicht ist dieser Tag mein letzter. Ich stelle mir einfach vor, ich muss mir da gar nicht viel vorstellen, es ist ein Tag, der mir gehört. Und ich finde es ein Geschenk, dass er da ist. Das heißt, ich empfinde es extrem als Geschenk. Ich habe in mir jetzt, wo ich älter werde, denke ich mir natürlich schon, wow, ich kapiere jetzt erstmal ein paar Dinge und ich habe noch einiges, was ich gerne verschenken möchte. Und ich habe auch einiges, was ich irgendwie wichtig finde, so, ich weiß gar nicht, ob es unbedingt ist, zu erfahren. Ich bin unglaublich zufrieden mit dem. Und ich weiß gar nicht, ob es noch so wahnsinnig viel gibt, was ich jetzt für mich erfahren muss. Aber ich habe das Gefühl, ich würde gerne noch viele Sachen geben und erzählen. Und ich glaube nämlich, dass diese Realität da draußen, und es klingt jetzt total, was heißt so total komisch, nicht? Aber ich glaube nicht unbedingt, dass das die Realität ist. Ich glaube, dass wir uns noch mehr öffnen können, wir Menschen, in unserem Bewusstsein. Ich meine, es gibt viele Menschen, die das überall auf der Welt tun, ja, in einem ganz anderen Ausmaß noch, als ich das als kleines Flamme überhaupt kann. Aber ich meine, manchmal so in dem Umkreis, in dem Umfeld, weißt du, in dem ich so lebe. Ich rede jetzt nicht davon im Himalaya, dass ich sage, hey, Moment mal, weil aber daher kommen ja, weißt du, so dieses Licht. Also, aber dass wir das Licht in die Welt bringen, dass wir uns gegenseitig inspirieren, das Potenzial zu entfalten und dass wir sagen, dass wir Eigenverantwortung übernehmen und sagen, es ist nicht die Welt da draußen, sondern wir können jeder Einzelne was verändern und dass diese Angst, die oft so sich wie so eine schwere Decke über alles so drüber legt und dass man sagt, man ist ohnmächtig, wo ich sage so nein, wir können alle was tun, jeder für uns. Und da merke ich, da sind so Sachen, auf die ich mich freue, enorm, die kommen, aber wann auch immer irgendwie die Endlichkeit dann da ist, ich glaube vielleicht sogar, dass es die gar nicht gibt, dass wir die nur aus der Situation erfahren, weil wir das ja nur aus unserer aktuellen Situation benennen können. Wir nennen es Endlichkeit. Und wenn sie denn dann da ist, mag sein, dass sie uns in Gefilde führt, die wir noch gar nicht so ganz, die wir halt vielleicht noch nicht kennen, nur erahnen manchmal.
Nun, aber es sagst, du hast noch so viel Lust und Energie, dass du was geben kannst, dass du Geschichten erzählen kannst. Du hast durchklingen lassen, dass du auch Lust hast, mal Regie zu führen, selbst zu inszenieren. Da ist es ja dann doch ein, auch wenn du sagst, du glaubst gar nicht, dass es endlich ist, du glaubst, dass es schon irgendwie weitergeht. Es ist ja so ein diffuses und auch nicht so schönes Gefühl, dass man sich sagt, ja, es ist jetzt schon weniger Lebenszeit da, als wenn ich noch irgendwie 30, 35 bin. Oder sind das so Sachen, die du gar nicht an dich ranlässt?
Ich mache mir jetzt keine Gedanken, dass ich sage, also wenn ich das jetzt nicht mache, da kommt schon noch was. Das ist für mich überhaupt nicht sozusagen in meinem Bewusstsein. Ich glaube es, aber ich beschäftige mich damit nicht. Das ist, also, oder wenn wir jetzt in dem Moment, wo du mit mir darüber sprichst, so, dann klar kommt es hoch, dass ich das glaube. Aber ich muss sagen, ich finde es einfach so irrsinnig toll, weil ich jetzt merke, dass ich wundere mich selber, dass ich 55 bin und so. Und wenn ich dann sage, neulich habe ich gesagt, ich bin schon über 30 Jahre bei meiner Agentur, und dann denke ich mir, wow, das ist ja lang. Ich bin doch erst 25. Wie kann ich denn 30 Jahre bei meiner Agentur sein? So, dann wundere ich mich selber, weil das ist so eine Zahl, die ist einfach so irre hoch. Aber ich merke einfach, dass ich mich, so wie ich mich fühle, weißt du, fühle ich mich jetzt einfach wie 25, aber mit so einer wunderbaren Erfahrung, von der ich will nicht sagen gar nichts, aber fast eigentlich gar nichts missen möchte. Weil es ist alles passiert und hat aus mir diesen Menschen gemacht, der jetzt, ich will auch nicht sagen, dass ich schon komplett furchtlos bin, um Gottes Willen, ja. Vor allem auch nicht, ich meine, also was mein Leben angeht. Also gut, wenn ich jetzt manchmal mir Gedanken um andere mache, ist es wieder was anderes. Aber was mein Leben angeht, sage ich, Mensch, ich habe so viel lernen dürfen. Das ist ein so wunderbarer Zustand und ich fühle mich für nichts zu alt. Also ich merke natürlich schon, so ein bisschen, wenn ich denke, wow, ich bin ja überhaupt kein Sporttyp, haben wir ja vorhin schon festgestellt, dann weiß ich aber, Püppi, du musst einfach irgendwas machen. Also mache ich jetzt morgens, abends meine 5 Tibeter und ziehe da. Es hilft total. Also ich kann einfach aus dem Stand, wenn ich irgendwo, sage ich mal, an die Decke klettern will, dann mache ich das so, ja. Oder ich habe einen wahnsinnig tollen Menschen kennengelernt, den Stefan Reiner, der macht dieses, Gott, jetzt, bei mir fällt es jetzt nicht, gerade nicht ein, der macht, also Stefan Reiner, Without Any Boundaries, glaube ich, heißt es, also diese Art der Bewegung, phänomenal. Also das darüber, aber jetzt fällt mir gerade der Name nicht ein, aber Stefan Reiner, Without Boundaries, da kommt man wahrscheinlich über Google schon ziemlich weit. So, und der macht einfach unglaublich tolle Bewegungen, weil der bewegt sich wie ein Tier, der springt aus der Luft. Nicht, dass ich das jetzt alles will, aber das fasziniert mich, weißt du, wenn du wenn du sagst, ich will irgendwo hin, da oben auf den Schrank und dann geh, also weißt du, und dann kommst du da hoch. Also ich will mich so lange immer bewegen können. Ich will nicht sagen, das geht nicht, weil für mich ist im Leben ganz wichtig, dieses geht nicht, gibt's nicht. Es geht immer und das will ich auch in meinem Körper. Also habe ich kapiert, wenn du das willst, musst du dich irgendwann unweigerlich bewegen. Aber ich muss nicht ins Fitnessstudio gehen, sondern ich mache eben die Tibeter oder das Mini-Trampolin oder ich laufe einfach Treppen und nehme nicht den Aufzug oder was auch immer so. Und wenn ich irgendwie sage, ich habe Ängste oder ich bin unruhig, dann ich habe Handwerkszeug, dann hole ich mir dies oder jenes. Aber meine ganzen, dieser Erfahrungsschatz, den ich habe, den finde ich so genial. Und natürlich gehe ich mit meiner Zeit anders um. Das ist total richtig. Vielleicht auch, weil, wie du gerade sagst, ich einfach mit diesem ganzen Erfahrungsschatz und allem, was ich habe, eben nicht mehr 30 bin, sondern einfach Mitte 50. So. Und auch wenn man nicht dauernd über den Sensemann nachdenkt, ist es klar, weißt du, dass man sagt, okay, also habe ich angefangen zu sagen, ich will früher aufstehen, ich will diese Morgenstunden. Diese Morgenstunden haben eine Magie und eine Inspiration und eine Kreativität. Das gibt's sonst nirgendwo. Und das kann ich jeden Tag haben, indem ich einfach aufstehe. Und das merke ich zum Beispiel. Ich nehme mir die Stunden, die sind ja da. Und ich habe rausgefunden, wir brauchen nur 6 Stunden Schlaf und ich habe eh noch nie so viel geschlafen. Und ich bin ja alleine. Also ich kann machen, was ich sowieso machen, was ich will. Das ist hervorragend. Und ich stehe einfach jetzt, also noch nicht jetzt sofort, also weil jetzt drehe ich noch ein bisschen und wenn ich dann mal eine Stunde länger habe, dann ist es gut. Aber ich stehe einfach früh auf, da sind die Stunden. Und dann kann ich von 5 bis 8 oder bis 9, was ich da alles tun kann. Und vielleicht ist es auch so, und das stimmt, ich habe es jetzt beim Drehen gemerkt, nach Drehschluss, ich gehe eigentlich gar nicht mehr abends noch ein Trinken. Was ich doch dann sehr gerne und auch gerne intensiv auch mal gemacht habe. Also jetzt nicht nur beim Drehen, aber ich kann auch schon mal feiern. Selten, aber dann auch schon mit Haut und Haaren. Und das zum Beispiel, das mache ich jetzt nicht. Jetzt könnte man denken, oder ich hätte von mir selber früher gedacht, oh mein Gott, das wäre ja stinklangweilig. Aber es ist es nicht. Ja, also ich muss sagen, ich vermisse es gerade auch nicht. Vielleicht, weil ich es auch oft gemacht habe, also nicht so oft, muss ich auch dazu sagen. Ich bin ja schon Full-Time-Mama, also die letzten Jahrzehnte, was aber, das eine schließt das andere ja nicht aus, aber ich sage, ich gehe dann echt abends nach Hause beim Arbeiten oder auch einfach mal so, oder ich gehe echt mal früher ins Bett, um sehr früh aufzustehen. Das stimmt. Also ich gehe anders mit meiner Zeit um. Das ist absolut richtig. Da sprichst du was an. Das stimmt, ja. Also das ist nicht mehr so dieses, ich mache einfach drauf los und so und egal, sondern mir ist die Zeit ist mir extrem, extrem, extrem kostbar geworden, war sie immer schon, aber wird sie umso mehr.
Jetzt hast du mehrfach gesagt, dass du Single bist und da würde ich doch sehr gerne wissen, wie es sein kann, dass so eine tolle, kluge Frau wie du, und das ist, meine ich wirklich aus tiefstem Herzen, sind die Männer einfach zu blöd oder hast du keine Lust?
Das habe ich bei der Jutta schon gesagt, als ich Luden Interviews gegeben habe, als ich mich verbindet mit dieser Frau, dass die alleine ist, aber nicht einsam. Und ich würde jetzt auch lügen, wenn ich sagen würde, es gibt nicht Momente, wo ich in meinen absoluten kühnsten Träumen mir so denken würde, oder so kühn sind die gar nicht, aber ich denke mir so, oh, das wäre doch jetzt hier, manchmal bin ich an Orten und denke mir, oh mein Gott, jetzt hier mit dem Mann, den ich liebe. Aber da mich ein Mann nur interessiert, ausschließlich, wenn ich ihn liebe, und ich auch nur dann wirklich mit ihm, also nee, ich rede jetzt nicht von Freunden und von Freundinnen und alles, um Gottes Willen, das ist, aber mich interessiert im, also wir reden ja jetzt über die Liebe im klassischen Sinne, ja, und da muss ich sagen, dass die einem begegnet, das, ich weiß nicht, wie es bei dir ist.
Ja, ich bin seit 30 Jahren mit meinem Mann zusammen, also ich.
Aber wie toll, was für ein Glück.
Ist es auch, ja.
Und ich glaube, das ist ein Riesengeschenk und das ist mir schon passiert, aber es hat nicht, also ist, ich will auch nicht sagen, dass die Liebe sich dann aufgelöst hat, aber das sollte ja dann auch von beiden Seiten her auch gelebt werden, so.
Klar.
Und wenn dem dann so nicht ist, dann bin ich eben alleine und so ist das und es ist einfach mein Zustand. Aber das Irre ist, ich sehe das jetzt auch, wie soll ich das sagen? Es gab, und es ist gar nicht so lange her, da habe ich mir schon manchmal gedacht, so verdammt, dir fehlt es enorm und es ist so schade. Und aber ich weiß doch, ich kann das ja nicht, weißt du,
es kannst es nicht erzwingen.
Nee, und deswegen sage ich auch, alles was von außen kommt, ist ja sowieso immer ein großes Wunder. Es gibt Dinge, die kannst du von innen raus dir wünschen. Und dann habe ich mir auch gefragt, aber Jeanette, wenn du dir doch eigentlich so viel visualisieren und wünschen kannst, warum bist du dann alleine? Und dann habe ich mir so gedacht, irgendwann neulich, vielleicht auch, weil ich es wirklich will. Vielleicht einfach, weil es mein tiefstes Bedürfnis ist, alleine zu sein und auch die Sachen und was ich tue in meinem Leben, das auch nur so geht. Und dann habe ich damit irgendwo, und es ist, weiß nicht so, vielleicht auch noch nicht so lange her, ziemlich kühl, so war ich dann mit dieser Antwort, die ich mir selbst gegeben habe, absolut einverstanden.
Ja.
Und habe mir gedacht, ja, dann ist es einfach auch so. Und so ist jetzt gerade mein Zustand, dass ich sage, es ist, wie es ist. Ich würde nie irgendwas ausschließen, aber es ist irgendwie, wenn ich so...
Es passt, du strahlst. Also ich meine, es ist ja auch, wie gesagt, ein Zustand. Ich spüre ja, dass du in dir ruhst und dass du ein tolles Leben führst und da auch nichts vermisst gerade. Fällt dir spontan ein schönes Lebensmotto, ein Lebenskredo ein, was du immer mal wieder abrufst, was dir immer mal wieder durch den Kopf geht?
Das ist jetzt ähnlich wie die Frage ganz am Anfang, die du mir gestellt hast, wer mich als starke Frau inspiriert hat, wo ich sage, oh mein Gott, ich habe doch ein Buch oder wahrscheinlich habe ich 27 Bücher, wo ich lauter Sprüche und alles, da sind sie doch, warum habe ich die beim Alex, weißt du, in dem Moment, warum ist dir der nicht eingefallen und so. Ich habe keine Ahnung, es gibt eine Parabel sozusagen, nee, zwei, die mir immer wieder in den Sinn kommen und davon, weil du mich nach einer gefragt hast, sage ich jetzt einfach auch mal eine, obwohl es nicht meine Art ist, weil ich ja manchmal dann auch gleich 5 Sachen auf einmal sage. Aber dieses eine ist, und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen merkwürdig, ich habe auch länger gebraucht, um das zu begreifen, aber es geht darum, ich kriege die auch nicht mehr ganz zusammen, dass ein Herrscher hat einen sehr wertvollen Ring sich schmieden lassen und er hat gesagt, er sucht einen Spruch, den er sich da reinschreibt, den er in Gefahrensituationen oder wenn ihm da noch ist, dann will er diesen Satz lesen und er hat einen, es war sein Diener, ein Mensch, der ihn sein Leben lang begleitet hat, der ihn sehr gut kannte, er hat alle gefragt, aber er hatte Sätze und er konnte mit nichts was anfangen und sein Diener hat ihm dies gesagt, ich habe einen Satz für dich und hat gesagt, ich graviere ihn dir in den Ring oder lass ihn dir gravieren. Aber du darfst ihn erst nutzen und lesen in dem Moment, wo du in so einer Situation bist. Und dieser Herrscher kommt in eine Situation, in der er bedroht wird. Er ist an einem Felsenabgrund, steht er da, hinter ihm die feindlichen Reiter und er weiß nicht weiter. Es ist ihm wahrscheinlich nicht oft passiert. Gut. Und er zieht den Ring ab und liest diesen Satz, der da drin eingraviert ist und der lautete, auch das geht vorüber. Und in dem Moment, wo er das gelesen hat, auch das geht vorüber, stand er da mit aller Kraft und Stille und dieses Galoppieren der feindlichen Reiter verschwand irgendwie plötzlich und er kam auf jeden Fall aus dieser Gefahrenzone heraus. Ich weiß nicht mehr ganz genau, was da noch alles mitspielte, aber er hat also erlebt, dass er in höchster Gefahr, in höchster Not, wenn man es übertragen sieht, vielleicht, denn wir denken, es geht nicht weiter. Wir sind jetzt in unserem Leben an einem Punkt, es ist ein Schicksalsschlag passiert. Uns ist alles weggebrochen unter den Füßen. Und dann kommt dieses, auch das geht vorüber. Und du musst gerade gar nicht wissen, wie. Und dann gab es noch eine andere Situation, nämlich er zieht dann ein, er kommt nach Hause, er wird gefeiert, er wird willkommen geheißen als Retter, als Held. Und sein Diener, sein alter Diener, geht an der Seite seines Pferdes und sagt zu ihm, jetzt lies nochmal den Spruch. Und er sagt zu ihm, warum soll ich den Spruch jetzt lesen? Ich werde gefeiert, es geht mir gut. Und dann sagt er, tu's doch. Und er zieht wieder den Ring ab und liest diesen Satz. Und da steht, auch das geht vorüber. Und er wird in diesem Moment einfach ganz ruhig, weil er begreift, dass auch das, was er gerade erfährt, auch das geht vorbei. Und ich fand früher das oft so negativ, weil ich dachte, nein, Moment, ja, in der einen Situation ist der Spruch gut, aber doch nicht, wenn es einem so gut geht. Aber auch das, und das finde ich, hat so viele, wenn man darüber kann man sehr lange nachdenken, was es eigentlich einem alles sagen möchte. Und es ist unglaublich, finde ich, positiv und auch Kraft spenden. Und auch unterm Strich vielleicht, dass wir dem einen oder dem anderen, so wie bei Yin und Yang, gar nicht diesen unglaublichen Bedeutung geben müssen, sondern dass wir alles in allem annehmen und in der Einheit des Ganzen dieses Leben führen.
Ich danke dir von Herzen für dieses wunderbare, sehr inspirierende Gespräch. Ich bin ganz hin und weg und dass es auch auf diesem digitalen Wege so eine schöne persönliche Art des Austausches war. Ich wünsche dir viel Erfolg für die Disney-Produktion Die junge Frau und das Meer, ist bei Disney Plus zu sehen. Auch für deine weiteren Projekte, du hast es schon anmoderiert, Der Palast ist abgedreht, die zweite Staffel. Und vor allem alle deine Dinge, die du noch im Herzen trägst, erfülle sie dir, lebe deine Träume. Danke, dass du heute dabei warst.
Ich danke dir auch, Alex, weil es war jetzt wirklich unglaublich schön, deine Fragen, dass ich mit dir, ich kenne dich gar nicht, und dass du mit mir zusammen durch deine Fragen, durch dein Zuhören, durch deine Neugier, durch deine Sensibilität, dass wir jetzt so tief da eintauchen durften an einem Samstagnachmittag, weißt du, so herrlich. Und ich bedanke mich auch sehr bei dir. Danke für deine Fragen.
Das war Road to Glory. Wir hoffen sehr, dass es dir gefallen hat. Wenn du auch zukünftig keine Folge verpassen möchtest, dann abonniere jetzt diesen Podcast. Wir freuen uns, wenn du ihn weiterempfiehlst und auf Apple Podcast bewertest. Du hast Anregungen oder Vorschläge für zukünftige Gäste? Dann schreibe bitte an mail@alexander-nebe.com. Bis nächste Woche.